wollen still werden und beten den anderen. Ja, Herr Jesus, wir dürfen dir vertrauen. Du bist treu, du bist wahrhaftig. Dein Wort ist Wahrheit und du lehrst uns. Wir wollen lernen, das, was du uns sagst, Glauben anzunehmen. Lehre du uns. Verwende auch dieses Zusammensein heute Abend dazu. Ja, lehre uns, dich zu erkennen und dir zu vertrauen. Amen. Ja, wir beschäftigen uns ja mit einem Buch, das ein gigantischer Beweis ist der Wahrhaftigkeit und der Treue Gottes. In der Nacht, da Israel aus Ägypten herausgeführt wird, da wird daran erinnert, wie lange Israel in Ägypten war. 2. Mose 12,40, die Wohnzeit der Kinder Israel in Ägypten, die sie in Ägypten zugebracht haben, ist 430 Jahre. Gott hatte lange vorher angekündigt und gesagt, dass die Nachkommen Abrahams in einem fremden Land 400 Jahre und mehr Knechte sein sollten. Und auch wenn uns die Zeit lang scheint, und sogar wenn wir Verheißungen vergessen haben, Gott bleibt treu. Und so haben wir Grund, ihm zu vertrauen. Wir haben heute Morgen gesehen, wie Errettung durch Glauben geschieht. Und weil Errettung durch Glauben geschieht, muss die Botschaft der Errettung verkündigt werden. Denn der Glaube kommt durch das Hören der Wahrheit. Und so sendet Gott, Gott erscheint und dann sendet Gott Mose mit dieser Botschaft. Nun, wir müssen natürlich einiges auslassen in Kapitel 4 und gleich zum Kapitel 5 weiterfahren, weiterschreiten. Aber wir lesen dieses Kapitel auch nicht. In diesem Kapitel zuerst ein erster Appell des Mose und Aarons an den Pharao. Und daraufhin sagt Pharao, Vers 4, der König von Ägypten sprach zu ihnen, warum, Mose und Aaron, wollt ihr das Volk von seinen Arbeiten losmachen? Geht an eure Lastarbeiten. Also der Pharao erhöht den Druck auf das Volk. Es wird also nur schlimmer. Und das Volk klagt unter diesem Druck und das Volk klagt Mose an. Und dann, was tut Mose? Mose, er klagt auch, aber er klagt Gott seine Not. Und darauf antwortet Gott im Kapitel 6. Und er enthüllt Mose noch ausführlicher seinen gnädigen Vorsatz. Kapitel 6, Vers 1 bis 13. Nun, was sollen wir daraus lernen? Der Pharao erhöht seinen Druck, sobald dieser Appell an ihn geht, das Volk ziehen zu lassen. Ja, der Pharao hält das Volk fest, er will es nicht gehen lassen. Der Satan hält seine Beute fest, ja, so ist es. Aber der Satan ist nicht autonom. Der Satan geht am Gängelband Gottes. Er kann nur tun, was Gott ihn tun lässt, was Gott ihm gewährt. Und so lässt Gott den Pharao gewähren. Er gibt dem Pharao Gelingen, in seinem Ansinnen Druck erhöhen. Gott hätte das ja verhindern können. wie nichts. Aber er verhindert es nicht, lässt Pharao gewähren, der Druck erhöht sich. Wozu tut Gott das? Dieser Druck muss der Erziehung des Volkes dienen. Und durch diesen Druck lernt das Volk dreierlei. Sie lernen einmal ein Stück weit, noch nicht auf den Grund, aber ein Stück weit, wer sie sind. Sie lernen besser verstehen, wer der Pharao ist, ist auch wichtig, und sie lernen, wer Gott ist. Das Klagen des Volkes bei der ersten Schwierigkeit, das zeigt, wie oberflächlich ihre Begeisterung gewesen war, als sie hörten, Gott hat sie heimgesucht. Da fielen sie nieder und beteten an. Das war sicher eine echte Regung in ihren Herzen, aber es war noch sehr oberflächlich. Und so lässt Gott jetzt den Druck größer werden. Und daran erkennen sie, wie flach, wie oberflächlich ihr Glaube war. Sie lernen also sich kennen. Gott lässt Druck über uns kommen, damit wir auch uns kennenlernen. Wie gut ist das? Und warum ist das gut? Weil wir lernen müssen, nicht auf uns zu vertrauen, sondern auf Gott. Sie lernen auch den Pharao kennen. Der Pharao, der ihnen bisher erschienen war, alles ein freundlicher Versorger. Zwar manchmal ein bisschen ein harter, aber doch, sorgte für sie. Und so mag uns die Welt erscheinen als ein, ja, eigentlich doch ein ganz netter und freundlicher Ernährer und Stiller von mancherlei Bedürfnissen. Aber wir müssen auch lernen zu verstehen, wie die Welt und wie der Fürst dieser Welt ist, wer er wirklich ist. Ein Verderber. Und die Welt böse. So dient also der Druck diesem Zweiten. Sobald das der Pharao hört, Gott soll das Volk Israel ziehen lassen, da zeigt er seine wahre Natur. Dass er ein Feind Gottes und ein Feind des Volkes Gottes ist. So ist die Welt und so ist der Fürst dieser Welt. Aber vor allem lernt das Volk auf diesem Weg Gott kennen. Und da steht da in Kapitel 6, Vers 1. Der Herr sprach zu Mose, nun sollst du sehen, was ich tun werde. Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun werde. So erkennen sie, verstehen sie, begreifen sie, und das ist etwas, das wir immer wieder sehen müssen. Gott muss handeln. Gott muss wirken. Gott muss retten. Gott muss den Bösen niederringen. Gott muss uns entreißen, der Macht des Bösen. Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun werde, denn durch eine starke Hand gezwungen soll er sie ziehen lassen. Und schließlich müssen diese Hindernisse zeigen, dass Gott Liebe ist. Wir denken, Hindernisse zeigen, Schwierigkeiten zeigen, dass Gott uns entweder vergessen hat, so wie diese Frau dem Cornelius sagte, der Alexei ist ja ein so frommer und ein so netter Kerl, Gott hat sicher vergessen, auf ihn aufzupassen, sonst wäre er nicht im Gefängnis. Aber so denken wir ja manchmal auch, wenn wir Enttäuschungen erfahren und Zurücksetzungen. Und nicht bekommen, was wir gern hätten. Und vielleicht unser Leben lang Wünsche haben, die nie erfüllt werden. Was auch geschehen mag, auch solcher Druck, solcher Widerstand, solches Unannehmliche, Unwillkommene, Schlimme, all das muss zeigen, dass in Gottes Herzen Liebe ist. Liebe zu diesem Volk. Aus Liebe hat er es ja erwählt und aus Liebe hat er seinen Vorsatz in der Errettung erfüllt. Nicht, weil ihr mehr oder besser seid als die anderen Völker, habe ich euch erwählt, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil ihr den Bund hielt. Das ist Liebe, aus Liebe. Und so enthüllt jetzt Gott seine weiteren Gnadenabsichten. Der Druck dient dazu, dass Gottes Herz sich noch weiter enthüllt. Also muss das alles Gutem dienen. Vorhin sagte Sören, dass wir morgen in einer Kinderstunde oder sie morgen in dieser Kinderstunde von Mephibosheth sprechen. Das ist ja eine großartige Geschichte. Und als er das sagte, da dachte ich einfach so, wie wunderbar ist doch das Wort Gottes. Gott hat dann Menschen gehandelt, hat es aufschreiben lassen und solche Dinge. Wenn man von solchen Dingen redet, zu Kindern oder zu Erwachsenen, es zeigt uns einfach, wer und wie Gott ist. Und dann, als er dann betete und im Gebet dem Herrn dafür dankte, dass er durch diese Geschichte zum Glauben kam, tja, was ist das doch für ein Gott? Nun, das war für Mephibosheth eine schlimme Sache, was ihm widerfuhr. Er wurde lahm an den Beinen. Er konnte ja nichts dafür. Und er wurde dann, all dieses Schlimme, das ihm geschah, wurde ihm zum Guten. David hat ihn zu sich gerufen, zu sich erhöht. Und genauso erhöht ja Gott den Sünder, der sich nicht vom Fleck rühren kann, wie dieser lahme Mephibosheth. Aber Gott tut noch mehr. Gott hat jetzt dieses Geschehen, das, was Mephibosheth geschah, offensichtlich hat Gott das von Anfang an so gewollt, dass das einmal nachfolgenden Geschlechtern über die Jahrhunderte erzählt wird, unzähligen Menschen zum Segen. Daran dachte Gott von Anfang an, auch als dieses Unglück den Mephibosheth befiel. Er dachte sogar an Sören. Ich würde ihn durch die Geschichte Mephibosheths retten. Das ist Gott, dieser ewige große Gott, der über allem waltet und auch Dinge in unserem Leben nur aussehen wie Katastrophen. Gott weiß, was er tut. Er weiß wirklich, was er tut. Und so haben wir allen Grund, diesem Gott zu vertrauen. Und wir haben uns heute Morgen daran erinnert, dass Gott bereit war, seinen gerechten Zorn auf seinen Sohn zu legen. Was für ein Gott! Kann er Böses oder Übles mit uns wollen? Hat er da nicht bewiesen, dass er nur das höchste Gut für uns will beständig? Das wollen wir also hier lernen an diesen Widerwärtigkeiten, die zuerst kommen, die aussehen wie Rückschritt statt Fortschritt. Gott enthüllt also dem Mose seinen gnädigen Vorsatz noch deutlicher. Es sind 7 Dinge, die Gott mit dem Volk tun wird. Schauen wir sie uns an. Gott redete zu Mose und sprach, ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herrn habe ich mich ihnen nicht kundgegeben. Eigentlich sollte man hier ein Fragezeichen setzen. Mit meinem Namen Herrn oder Jahwe habe ich mich ihnen nicht kundgegeben, denn natürlich hat er es getan. Und dann ist das ganze Problem mit diesem Vers gelöst, als ob die Erzväter Gott nicht unter dem Namen Jahwe schon gekannt hätten. Steht ja einige Male, Abraham rief den Namen des ewigen Gottes an oder Jahwes an. Mit dem Namen Herrn habe ich mich ihnen nicht kundgetan? Ja, doch, ich bin ja der Gleiche. Und auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in welchem sie als Fremdlinge geweilt haben. Und ich habe das Wehklagen der Kinder Israel gehört, welche die Ägypter zum Dienst anhalten, und habe meines Bundes gedacht. Darum spricht zu den Kindern Israel, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Ich werde euch heraufführen oder herausführen. Erstens. Zweitens, ich werde euch erretten aus ihrem Dienst. Drittens, ich werde euch erlösen. Ich werde auch bezahlen für eure Schuld. Mit mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte, auch durch ein stellvertretendes Gericht. Ich will euch annehmen, das ist das vierte, mir zum Volk. Ich will euer Gott sein, das ist das fünfte. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, das ist das sechste. Und ich werde euch in das Land bringen, das ist das siebte. Den ganzen Weg, von Anfang an, zuerst redet er vom Bund mit Abraham, von seinen Verheißungen und dann, wie er diese Verheißungen erfüllen wird. Ich werde euch herausführen, herausreißen, erlösen und ich werde euch in das Land bringen. Ich werde euer Gott sein. Ihr werdet mich erkennen. Dann beginnt mit Kapitel 7 diese Reihe von Kapiteln, welche die Auseinandersetzung zwischen Mose und Pharao oder eigentlich zwischen Gott und Pharao schildern. In einer Reihe von 9 Gerichtsplagen wird der Pharao niedergerungen. Und die 10. Gerichtsplage, das ist der Todesstoß. Diese Gerichte, sie verlaufen in 3 Zyklen zu je 3 Plagen. Wir werden nicht einzeln darauf eingehen, dazu reicht uns die Zeit nicht. Aber das soll uns einfach auch zeigen, dass Gott, wenn er handelt, sei es in der Erlösung, sei es im Gericht, er handelt immer nach Plan. Genau bemessen, völlig angemessen, völlig gerecht. Er tut nichts Willkürliches, nichts Maßloses, nichts Unbegründetes. So wie wir hörten im Blick auf die Gaben, die Gott gibt, Gott, alles, was er tut, tut er zum Nutzen, alles. Und er tut nie etwas Unbegründetes, auch im Gericht nicht. Oder Unangemessenes. Ja, es sind 3x3 und ihr habt natürlich jetzt nicht Zeit, das abzuschreiben. Ich kann auch nicht so lange jetzt dabei verweilen, sonst müsste man es vielleicht fotografieren. Aber einfach, dass wir es jetzt doch so mit einem Blick die Regelmäßigkeit erkennen, mit der diese Gerichtsschläge erfolgen. Es sind also 3x3, 3 Zyklen à 3 Gerichte. Das erste der 3 wird immer angekündigt. Jedes Mal wird gesagt, dass Aaron den Stab in der Hand hat und es heißt immer, geh früh am Morgen. Immer. Beim ersten, so dann auch beim vierten, es wird angekündigt. Früh am Morgen und am Wasser. Nein, hier im mittleren wird der Stab nicht erwähnt. Aber hier wieder, das siebte, also das erste des 3. Zyklus, angekündigt, der Stab in der Hand des Mose früh am Morgen. Und jedes Mal sagen sie dem Pharao, lass mein Volk ziehen. So auch die 2. Plage, sie wird angekündigt, der Stab ist in der Hand Aarons, geh zum Pharao hinein, lass mein Volk ziehen. Auch im 2. Zyklus, die Viehpest, sie wird angekündigt. Da in der mittleren Gruppe wird der Stab nie erwähnt. Geh zum Pharao hinein, lass mein Volk ziehen. Und so auch beim 3. Zyklus. Der Hagel wird angekündigt. Und dann lass mein Volk ziehen, die Heuschrecken werden angekündigt. Der Stab in der Hand des Mose, lass mein Volk ziehen. Jeweils das 3. in diesen 3 Zyklen wird nicht angekündigt. Das ist immer das 3., das nicht angekündigt wird. Das zeigt uns auch eine Regelmäßigkeit. Gott warnt und Gott warnt wieder Und nachher schlägt er ohne Zugang. Nun, diese drei Zyklen von Gerichten, die haben eine Entsprechung im Buch der Offenbarung, auch drei Zyklen von Gerichten. Aber wir wollen jetzt nur noch eine Sache uns hier vor Augen halten. Das erste Gericht, Wasser wird zu Blut. Das zweite, Licht wird zu Finsternis. Die beiden wollen wir ein wenig bedenken. Nun, was ist der Sinn überhaupt dieser Kapitel? Es geht hier um ein Buch der Errettung. Und in diesem Buch wird uns beschrieben, wie Gott Errettung wirkt, ein Volk errettet und zu sich führt. Was ist der Sinn dieser langen Kapitel und dieser Gerichtsplagen? Es hätte ja auch eigentlich genügt, wenn einfach die Rettung beschrieben werden soll. Pharao trotzte, widerstand, aber Gott richtete den Pharao und Gott führte sein Volk heraus. Und weil das Volk eben schuldig und sündig war, musste es ein Passahlamm bringen, all das hätte alles beschrieben werden können. Aber warum diese Gerichte, warum werden die so ausführlich beschrieben? Das hat sicher mehrere Ursachen. Ein Grund, ich denke, ein wichtiger Grund ist der, die Errettung, die große Errettung Gottes hat als gegenüber Gottes Gerichte. Der Retter Gott ist auch ein Richter. Und der Gott, der seinen Sohn dahingab, um zu retten, er wird die, die seinen Sohn geschmäht haben, richten. Er, der den Glaubenden rettet, wird den richten, der nicht glaubt. Und diese beiden Dinge, die werden im Neuen Testament immer wieder nebeneinander, wie in einem Atemzug gesagt. Und so gehört in ein Buch, das die Errettung ausführlich schildert, auch eine ausführliche Erörterung von Gottes gerechtem Gericht. Und wir vergessen manchmal, dass Paulus das Evangelium auch so erörtert und dargelegt hat, gelehrt hat, dass deutlich wird, dass jeder versteht, ein Teil des Evangeliums ist das Gericht Gottes. Das ist ein Teil der Botschaft des Evangeliums. Das sehen wir an diesem Vers, Römer Kapitel 2, Vers 16. Römer 2, Vers 16. Da sagt Paulus Folgendes: An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium. Und so die Vorstellung der meisten ist, Evangelium, das ist nur Gnade und nur Liebe und Gott rettet. Paulus sagt, zum Evangelium gehört die Wahrheit, dass Gott richten wird. So verkündige ich das Evangelium, sagt er mit anderen Worten. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium. Also das erklärt, warum wir diese Kapitel haben und diese ausführliche Beschreibung dieser Plagen und des endgültigen Gerichts über die Götter Ägyptens, denn ein solches war es, ein Gericht über die Götter Ägyptens, 2. Mose 12, Vers 12. Da steht dieser Ausdruck, 2. Mose 12, Vers 12. Ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens. Ich, der Herr. Und jetzt eben die erste und die letzte Plage. Wasser wird zu Blut und Licht wird zu Finsternis. Einerseits ist Blut natürlich etwas, das mit Leben zu tun hat, solange das Blut in den Adern ist. Die Seele des Fleisches ist im Blut, aber ausgegossenes, fließendes Blut ist tot. So ist also der Nil, der zu Blut wird, redet von Tod. Nun, warum war das ein besonderes Gericht an Ägypten und an seinen Göttern? Weil die Ägypter den Nil als Gott anbeteten. Der Nil, der freundliche Nil. Es gibt doch so ein Lied, das in Old Man River, kommt mir plötzlich in den Sinn. Und wahrscheinlich haben wir auch Lieder gesungen an den Nil, Hymnen an den Nil. Weil er so freundlich immer Wasser führte. Und Jahr für Jahr über die Ufer trat, das war aber nicht eine Katastrophe, sondern dadurch fruchtbares Land, links und rechts, kilometerweit verbreitete, sodass das ganze Niltal ganz fruchtbare Erde hat. Und zwar macht das der Nil so regelmäßig, dass man in altägyptischer Zeit die Jahre rechnete nach den Nilschwämmen. So freundlich ist der Nil. Nein, nicht der Nil, Gott. Und die Ägypter haben Gott nicht gedankt für seine Gaben, für seine Freundlichkeit, die er Jahr für Jahr, Tag für Tag wiederholt ihnen erwies, ihnen zeigte. Und als Gott ihnen einmal sagte, ich will, dass ihr das tut, dieses Volk gehört mir, dann sagte Ägypten, nein, wer ist der Herr, dass wir auf ihn hören sollten? Und so nahm ihnen Gott ihre Lebensquelle. Und der Nil wurde zu einem toten Fluss. Wer den Sohn Gottes verwirft, hat das Leben verworfen und damit den Tod gewählt. So steht in Sprüche Kapitel 8, Verse 35 und 36. Sprüche 8, 35 und 36, denn wer mich findet, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Wer aber an mir sündigt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Nun, es ist ja auch die gleiche Sünde, die in Römer 1 beschrieben wird. Die Menschen haben dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht als dem Schöpfer. Sie haben dem Schöpfer den Dank nicht gebracht, den sie ihm schulden. Und dann nimmt Gott dem Menschen das Gute, all das Gute, das er ihm gibt. Und dann wird das Gute, das Gott ihm gegeben hat, zum Anlass des Todes. Denn es wird uns zum Gericht und zum Zorn. Wenn wir Gott für all das Gute, das er uns gibt, das Leben und alle seine Freundlichkeiten, nie danken. Und dann dieses neunte Gericht, das Licht wird zur Finsternis. Bei Gott ist der Quell des Lebens. Und in seinem Licht sehen wir das Licht, Psalm 36, Vers 10. Und dem Menschen ist das Licht süß. Süß ist das Licht. Und wohltuend den Augen die Sonne zu sehen. Das steht in Prediger 11, Vers 7. Das Licht ist einfach etwas Wunderbares. Ohne Licht gäbe es keine Schönheit. Weil man ja ohne Licht nicht sieht. Keine Farben. Die Farben leben ja vom Licht. Und das Licht ist einfach etwas Wunderbares. Es gibt ja da in Venedig diese Seufzerbrücke. Und dort gingen die zur Hinrichtung geführt wurden, gingen über diese Brücke, man nennt sie die Seufzerbrücke, weil das ein Fenster ist, und da dürfen sie noch einmal durch dieses Fenster gucken, vedere il sole, die Sonne ein letztes Mal sehen. süß ist das Licht und wohltuend den Augen, die Sonne zu sehen. Wie wunderbar muss dieser Gott sein, der dieses Licht gemacht hat. Wie freundlich ist er, dass er das Licht der lieben Sonne leuchten lässt auf all diese Schönen und alles so schön gemacht hat, um unser Gemüt froh zu machen. Aber wenn wir diesem Gott nie danken für das Licht, das er uns gegeben hat, er wird es uns einst entziehen und dann wird kein Licht mehr sein, gar kein Licht. Äußere Finsternis nennt das der Sohn Gottes. Die äußere Finsternis, Matthäus 22, Vers 13. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände, nehmt ihn und werft ihn in die äußere Finsternis. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Ausdruck nie endender Verzweiflung. Lasciate ogni speranza, voi che entrate per me. Sicher schon gelesen, in der göttlichen Komödie von Goethe. Nicht von Goethe, von Dante. Lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die durch diese Pforte eingeht. So ist es. Keine Hoffnung. Kein Zurück. Nicht vorübergehende Finsternis. Äußere, endgültige Finsternis. Die Ägypter, sie bekamen nur einen Eindruck davon, was das heißt. Lesen wir jetzt diese Verse von dieser Finsternis, von dieser neunten Gerichtsplage. 2. Mose, Kapitel 10, Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus, geh in Himmel, dass eine Finsternis über das Land Ägypten komme, so dass man die Finsternis greifen möge. Und Mose streckte seine Hand aus gen Himmel, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis 3 Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht und keiner stand auf von seinem Platze 3 Tage lang. Die haben sich nicht gerührt, sie waren gelähmt vor Entsetzen. Wir lesen das jetzt so 3 Tage, 3 Tage geht ja vorbei. Für sie gingen diese 3 Tage nicht wie 3 Tage vorbei. Die wussten nicht, dass das 3 Tage dauert. Es war finster und dann hatten sie keine Orientierung mehr. An nichts mehr konnten sie sich orientieren. Nichts. Absolute Finsternis. Nicht noch irgendein bisschen ein Schimmer. Jedes Licht entzogen. Und da hörten sie wohl nur noch das Hämmern des Pulses in ihren Schläfen. Sahen nichts. Niemand rührte sich. Und wenn man im Finstern sitzt und gar nichts sieht, dann ist man allein mit sich. Ein Sünder allein mit seinen Sünden und einer sündigen Seele. Das ist furchtbar. Dann fällt alles auf ihn zurück. Alles. Was jetzt dem Sünder das Leben noch erträglich macht, ist, dass 1000 Dinge da sind, die seine Seele irgendwie erleichtern. Er hört Dinge, er sieht Dinge. Und das lenkt ihn immer ab und das trägt ein wenig seine Seele und macht die Bürde des Daseins irgendwie erträglich. Aber in der totalen Finsternis ist nichts da, wo seine Sinne ruhen können. Alles kehrt in ihn selbst zurück. Allein mit seiner Schuld, allein mit seiner Bosheit, allein mit seiner ohnmächtigen Verzweiflung, mit seinem Hass auf alles, was Licht ist und war und Gott heißt, sich selbst auffressend. Und so saßen die da und wussten nicht, wann begann das, wann hört das auf. Das hört nie auf. Es war für sie wie Ewigkeit. Und 3 Tage, die gingen dann vorbei. Und wir können uns wohl kaum vorstellen,
Was für eine Erleichterung
durch ganz Ägypten ging, als wieder hell wurde. Die müssen geweint haben vor Freude. Licht! Die Sonne wurde in Ägypten auch göttlich verehrt. Nein, nicht die Sonne ist Gott und auch nicht das Licht, das wir sehen, ist Gott, sondern Gott ist es, der das Licht geschaffen hat. Und ihm sollen wir für all das danken. Und tun wir es nicht, wird er uns eines Tages das Licht nehmen, für immer. Ja, der Herr hat davon geredet, mehr als einmal, von der äußeren Finsternis. Ist einer der erschütterndsten Bezeichnungen für die Hölle, die äußere Finsternis. Nun, dass niemand denkt, dass das an Gottes Planen liege und dass es an Gottes Ratschluss liegt, dass Pharao und Ägypten gerichtet wurde, wird uns sehr viel über das Herz des Pharao gesagt. Ich habe mich gefragt, warum steht da so viel über das Herz des Pharao? In diesem Buch geht es um Errettung. Nun, natürlich sind da auch Dinge, die ein bisschen schwierig sind und gehört ja auch zu den meistdiskutierten Dingen, das Herz des Pharao. Aber ein ganz einfacher Gedanke, und ich glaube, den können wir alle verstehen. Wir haben am Anfang dieses Buches gesehen, als wir anfingen, es zu studieren, und wir können das auch aus dem Neuen Testament belegen, dass die Errettung, woher kommt sie? Aus Gottes Herzen. Und wenn es Errettete gibt, und wenn es Erlöste und Verherrlichte gibt, und einen Himmel und Herrlichkeit für einzige Sünder, warum gibt es das? Woher kommt das? Alles aus dem Herzen Gottes. Alles aus dem Herzen Gottes. Woher kommt es, dass es Verdammte gibt? Das kommt alles aus dem Herzen des Menschen. Ich sage nicht, dass der Mensch sich das ausgedacht hat, denn die Strafe, das Strafmaß denkt sich der Mensch nicht selbst aus. Aber der Anlass ist im Herzen des Menschen. Der Anlass für die Errettung ist im Herzen Gottes. Die Ursache für die Errettung, auch dass du und dass ich, dass wir errettet sind, die Ursache ist nur im Herzen Gottes. Und darum fallen wir nieder und beten an diesen Gott, der diesen Gnadenratschluss hatte. Für dich und für mich. Wenn Menschen verdammt werden, dann weil in ihrem Herzen die Ursache, die gerechte Ursache für Gottes Gericht war. Und so lehrt es die Bibel einfach. Und ich denke, das ist einfach. Das können wir verstehen. Auch wenn wir alles weitere, was wir dann zu folgen versuchen, nicht immer verstehen können, aber das können wir verstehen. Und so stellt es die Bibel einfach dar. Sie stellt es immer so dar. Die Errettung geht ganz von Gott aus, ganz Gottes Werk, ganz unverdient. Die Verdammnis ganz vom Menschen veranlasst, vom Menschen verursacht und ganz verdient. Beides vollständig. Und ich denke, das sollen wir lernen. Und darum wird so häufig gesagt, aus dem Herzen des Pharao kommt dieser Widerspruch. Gott hat ihm das nicht eingegeben. Es ist der Pharao, der Gott trotzt. Und dann heißt es dann, ja, Gott verhärtet das Herz des Pharao. Aber ich denke, dass wir anhand dieses Vergleiches, den wir mit dem Wasserströmen haben, können wir das jetzt ziemlich gut verstehen. Wie verhärtet Gott das Herz eines Menschen? Muss Gott das Herz eines Menschen hart machen? Es ist ja schon hart. Er muss es nur sich selbst überlassen. Gott muss nie in ein Menschenherz irgendetwas hineinlegen, das böse wäre und sich gegen Gott erhöbe. Es ist ja alles schon da. Nun, natürlich, das ist etwas, das wir nicht begreifen, eben die Herkunft des Bösen. Und das können wir nicht erklären, aber wir verstehen die Tatsache. Und wir verstehen, dass Gott es uns so sagt. Und jetzt eine Stelle dazu aus dem Neuen Testament. Johannes Kapitel 8. Wir haben das schon einmal gelesen. Und hier steht etwas, das ist etwas ganz Entscheidendes. Johannes 8, Vers 44. Und wir sollten nicht vergessen, das sagt der Sohn Gottes, der Allwissende, er, der die Weisheit ist. Und darum muss es genau so sein, wie er es sagt. Johannes 8, Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem eigenen. Er sagt es einfach, dass es so ist. Das Böse kommt beim Teufel aus seinem eigenen. Das ist nicht von Gott gewirkt, nicht von Gott geschaffen. Es kommt aus seinem eigenen. Und wenn es hier heißt von den Zeitgenossen des Herrn, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und seine Begierden wollt ihr tun, dann heißt es, dass auch bei den Menschen kommen die bösen Begierden aus ihm heraus. Die gibt nie Gott ihm ein. Und so liegt die Verdammnis nicht daran, dass Gott es bestimmt hat, dass ein Mensch verdammt werden solle. Die Verdammnis hat ihre Ursache in der Tatsache, dass der Mensch Gott, seinen Sohn, sein Heil verwirft und Gott trotzt. So sagt es die Bibel. Sie sagt einfach nie etwas anderes. Und darum sollten wir auch nie etwas anderes sagen. Die Errettung, ganz Gottes Werk, nie verdient. Das Gericht ist immer vollständig verdient. Die Errettung ist ein Ausdruck von Gottes souveräner Gnade. Die Verdammnis ist nicht ein Ausdruck von Gottes Souveränität, sondern von Gottes Gerechtigkeit. Das ist etwas anderes. Gott ist souverän und darum erwählt er Sünder und rettet solche, die es nicht verdient haben. Gott ist gerecht, darum richtet er den, der Gott trotzt, den Sünder. Das ist eine Folge oder ein Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Nun schlagen wir noch Kapitel 11 auf. Kapitel 11. 2. Mose, Kapitel 11. Hier wird vom letzten und endgültigen Schlag gesprochen, den Gott gegen Pharao und Ägypten führt. Das ist der Todesstoß. Und der Herr sprach zu Mose, noch eine Plage will ich über den Pharao und über Ägypten bringen, danach wird er euch von hinnen ziehen lassen. Wenn er euch vollends ziehen lassen wird, so wird er euch sogar von hier wegtreiben. Rede doch zu den Ohren des Volkes, dass sie ein jeder von seinem Nachbarn und eine jede von ihrer Nachbarin silberne Geräte und goldene Geräte fordern. Und der Herr gab dem Volk Gnade in den Augen der Ägypter. Auch war der Mann Mose sehr groß im Land Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharao und in den Augen des Volkes. Und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen, mitten durch Ägypten, und alle Erstgeburt im Lande Ägypten soll sterben, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Mühle ist, und alle Erstgeburt des Viehes. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, desgleichen nie gewesen ist und desgleichen nie mehr sein wird. Wir fragen uns vielleicht, warum denn diese Plage als so besonders schlimm empfunden wurde, dass ein solches Geschrei des Entsetzens im ganzen Land Ägypten war. Wir verstehen das nur, wenn wir verstehen, was die erst Geburt oder der Erstgeborene für den Ägypter bedeutete. Für den antiken Menschen war das ganz allgemein so, oder auf alle Fälle im alten Orient und auch im alten Ägypten, wie in Israel, dass der Erstgeborene der Erbe des Vaters war, der Erstgeborene des Pharao, der war sein Thronfolger, gleich ihm ein Gott, und dass Gott die Erstgeburt, den Erstgeborenen im Haus des Pharao tötete, richtete er einen Gott. Aber jetzt ganz allgemein bei den Ägyptern, jeder setzte eigentlich sein ganzes Lebenswerk oder baute er auf, um es einst seinem Sohn zu übergeben. Dafür arbeitete er, dafür mühte er sich, um seinem Sohn all das zu übergeben, und im Sohn sollte dann sein Lebenswerk weiterleben. Das ist die Hoffnung des Menschen, der den jenseitigen Gott nicht kennt. So ist in einem gewissen Sinn, wir verstehen es, der Erstgeborene dem Ägypter sein Ein und Alles. Das ist sein Raison d'être, sein Lebenssinn. Und als Gott ihnen die Erstgeborenen nahm, dann nahm er ihnen eigentlich ihr Leben. Dann nahm er alles, alles, was für sie einen Sinn hatte und wofür sie lebten. In einer Nacht nahm er es ihnen weg. Ist das grausam? Nein, es ist gerecht. Wer hatte denn den Ägyptern Erstgeborene gegeben? Ja, Gott hat es ihnen gegeben. Wer hat ihnen denn das Leben gegeben? Wer hat ihnen Verstand gegeben? Felder, Häuser. Gott hat ihnen alles gegeben. Sie haben Gott nie dafür gedankt. Ein Leben lang. Und am Ende wird Gott dann dem Menschen alles nehmen, was er ihm gegeben hat. Gott ist gerecht. Viermal steht in den Psalmen, und dort wird deutlich, dass dem Ägypter alles genommen wurde, als Gott die Erstgeburt schlug. An der vierten Stelle, dieser vier Stellen, wird es deutlich. Wie viel Zeit ist noch? Noch 8 Minuten, gut, ja. Lesen wir diese Stellen und dann können wir gerade da schließen. Also Psalm 78, Vers 51. Da heißt es, er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams. Also auch bei den Ägyptern war der Erstgeborene der Erstling der Kraft, das heißt eigentlich der, dem man seine Lebenskraft vor allen anderen weihte und seine Kräfte und Energie, für ihn setzte man sie ein. Psalm 105, Vers 36. Psalm 105, Vers 36. Und er schlug alle Erstgeburt in ihrem Land, die Erstlinge all ihrer Kraft. Die dritte Stelle, Psalm 135, Vers 8. Der die Erstgeborenen Ägyptens schlug vom Menschen bis zum Vieh. Und schließlich Psalm 136, Vers 10. Den, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen. Denn seine Güte währt ewig. Beachtet dieses Vorwort, diese Präposition an. An den Erstgeborenen schlug Gott ganz Ägypten. Und darum war dies der letzte, der endgültige Schlag, wirklich der Todesstoß ins Herz Ägyptens. Nun, Gott lehrt uns ja durch alles. Er lehrt uns auch durch seine Gerichte. Und seine Gerechtigkeit lehrt uns, ihn auch zu fürchten. Wir lieben ihn und wir fürchten ihn. Beides. Wir werden nie aufhören, den Herrn zu lieben, solange wir an ihn glauben. Wenn wir an ihn glauben, dann lieben wir ihn. Diesen großen, herrlichen, wunderbaren Gott, wir lieben ihn. Aber wir werden auch nie aufhören, ihn zu fürchten, weil er der gerechte, heilige Gott ist. Und wir wollen gerne und dankbar, nicht in der Furcht, in der Art Angst und Furcht der Gottlosen, dem Herrn alles geben. Ich glaube, letztes Jahr haben wir uns darüber Gedanken gemacht, über Furcht Gottes und wo der grundlegende Unterschied ist zwischen der Furcht, die Gottlosen haben vor Gott und der Furcht des Gerechten vor Gott. Der Gottlose, wenn die Furcht vor Gott oder der Schrecken Gottes über ihn kommt, dann will er möglichst weit weg von Gott, wie Adam. Hat er gesündigt, floh weit weg von Gott und er sagte, ich hörte deine Stimme und ich fürchtete mich, hatte Angst. Der Sünder flieht möglichst weit weg von Gott in seiner Angst und der Gerechte und der Begnadigte, was tut er? Die Furcht, die treibt ihn zu Gott, dass er nirgends so gern sein will wie bei ihm. Ja, so nah wie möglich bei ihm. Und das will die Furcht Gottes uns lehren. Weil wir ihn lieben, fürchten wir ihn. Und so wie wir ihn fürchten, lieben wir ihn. Ich schließe mit einem Vers. 2. Korinther 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit oder Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.